Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Sportvereine, freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste, Lesepaten, Kinderbetreuung, Pflegehelfer. Mehr als 30 Millionen Menschen engagieren sich bei uns in Deutschland ehrenamtlich. Und egal ob Flüchtlingshilfe oder Fridays for Future, dieser Einsatz ist so sensationell, dass in dieser Woche die 15. Woche des bürgerschaftlichen Engagements begangen wurde. Anlass für uns, am Ende der Woche darüber zu sprechen, warum brauchen wir überhaupt Ehrenamtliche? Sind sie alle eine Säule der Demokratie und was hat unsere Gesellschaft davon? Wir wollen aber auch darüber reden, wer sich da eigentlich engagiert. Ist das Ehrenamt ein Hobby der Mittelschicht oder ist es offen für alle? Unsere Gäste im Studio, Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin, die ich eigentlich auch als Mrs. Ehrenamt vorstellen könnte, weil sie das bürgerschaftliche Engagement seit Jahrzehnten in allen Facetten kennt. Schönen guten Morgen, Frau Schaaf-Derichs.
Schönen guten Morgen.
Und bei mir ist auch Chantal Munsch, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Siegen, die festgestellt hat, dass es mit der sozialen Durchmischung beim Ehrenamt nicht ganz so weit her ist. Herzlich willkommen, Frau Munsch.
Guten Morgen.
Wir drei freuen uns auf Ihre Fragen. Vor allen Dingen aber interessieren wir uns, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit dem Ehrenamt. Wie und wo engagieren Sie sich und was läuft da gut und wo knirscht es möglicherweise? Wie gemischt ist Ihre Gruppe? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber mailen Sie uns an gespräch@deutschlandfunkkultur.de und diskutieren Sie mit uns über die Frage, ist das Ehrenamt sozialer Kitt oder ein Hobby der Mittelschicht? Frau Schaaf-Derichs, ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland sind Sie. Und jetzt könnte ich minutenlang vorlesen, für wie Sie die bekommen haben. Sie sind engagiert als Diplompsychologin, Organisationsentwicklerin, gestalttherapeutische Managementberaterin, Freiwilligenmanagement-Ausbilderin, Gerontologin, Geschäftsführerin Treffpunkt Hilfsbereitschaft, Landesfreiwilligenagentur Berlin. Woher kommt Ihr Engagement für andere?
Ich glaube, das kommt aus einer ganz tiefen Freude heraus, mit Menschen zu tun zu haben, die sich für das Gute einsetzen. Und ich muss sagen, solange ich jetzt hier in diesem Bereich tätig bin, ich bin ja auch ehrenamtlich tätig, nicht nur hauptamtlich in der Landesfreiwilligenagentur. Ich habe Verbände aufgebaut und ich habe mit Menschen versucht, Netzwerke zu ermöglichen. Solange begeistert mich das eigentlich. Also wir können einen Raum in dieser Gesellschaft mit Leben erfüllen, der, glaube ich, dringend auch einer Beatmung bedarf. Und der, ja, wie wir jetzt gerade sehen, glaube ich, ganz wichtige Fragen auch stellt.
Welcher Beatmung bedarf der denn? Also wo muss Sauerstoff rein?
Ja, Sauerstoff, nicht Energieaustausch, da kommt auch schon mal Reibung auf, bleiben wir ruhig in dem Bild. Ich glaube, bei der Frage, wie geht es eigentlich weiter, wo stehen wir, was sind jetzt eigentlich auch im Moment gesellschaftliche Brennpunktfragen, die vielleicht nicht jeden Tag in der Zeitung stehen, die aber, wenn man sich ehrenamtlich, freiwillig, bürgergesellschaftlich irgendwo betätigt, einem sofort auf die Füße fallen.
Nämlich zum Beispiel?
Ja, wie sieht es aus mit Menschen mit Migrationshintergrund? Sind die zum Beispiel in dem Maße beteiligt und werden die auch gesehen, gewürdigt, geschätzt als Beitragende, als eigentlich eine Qualität im Zusammenleben hier in unserer Gesellschaft? Oder gestern ging bei uns die Fridays for Future Demonstration direkt vor der Haustür, mehr oder minder in Mitte, vorbei. Und ich war ehrlich gesagt total begeistert über die vielen Kinder und Jugendlichen, die da, glaube ich, sehr vehement und zu Recht ihre demokratischen Rechte eingeübt haben und wahrgenommen haben. Ich fand das toll.
Ah, Sie haben die Woche des bürgerschaftlichen Engagements mit organisiert. Was war und was ist Ziel dieser Woche?
Ja, es fing ja mal damit an, dass wir Besuch aus New York hatten. Die haben gesagt, hey, ihr müsst mal was hier in der Stadt machen. Die Stadt ist aufregend und da gibt es so viele tolle Leute. Und wir machen diesen Day of Caring. Das ist jetzt 19 Jahre her, dass wir das gestartet haben. Einen Tag für die Stadt. Da haben wir gesagt, das ist vielleicht so ein Niveau, das schafft fast jeder. Und was soll ich sagen, nach 10 Jahren haben wir festgestellt, der eine Tag reicht nicht mehr aus. Also jeden Herbst quasi einen Tag für die Stadt. Wir haben auch viel Aufräumaktionen gemacht, aber auch andere soziale Geschichten. Und jetzt ist es mittlerweile eben eine Woche und das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement ist eben im 15. Jahr jetzt schon dabei. Man kann sagen, 8000 Aktionen werden hier jetzt wahrscheinlich wieder übertroffen oder erreicht in der jetzt noch laufenden Woche. Und ich denke, es geht darum, mal sichtbar zu machen, was alles läuft. Und das ist schon grandios.
Und das sind 8000 Aktionen nur in Berlin. Das Ganze ist ja bundesweit. Das ist ja in vielen, vielen anderen Städten auch, oder?
Naja, nein. Also 8000 sind es bundesweit, okay, wohlbemerkt. Aber da sind natürlich Netzwerkaktionen dabei. Also eine Aktion wie beispielsweise heute ist ja der Clean Up the World Day. Und ich glaube, wenn Sie sich das anschauen, das sind ja jetzt ganz, ganz viele Aktionen in Berlin, dezentral, überall in allen möglichen Orten.
Da wird geplant, die Stadt sauber zu machen? Oder was wird da heute passieren?
Ja, das ist oder die Städte vordergründig sauber machen, aufräumen, gucken, dass es wieder alles gut aussieht. Es ist aber natürlich im Kern ein Zusammenarbeiten von verschiedenen Teilen der Gesellschaft, das sind auch Unternehmensmitarbeitende, das sind Schulen vor Ort, das sind Bürgerinitiativen und an dem Tag stemmen die quasi sowas wie eine, ich würde es nennen, eine soziale Verantwortungsübernahme für diesen Platz in dieser Stadt.
Der Slogan dieser Woche heißt Engagement macht stark. Was wird da gestärkt?
Ich glaube, im Kern ist es tatsächlich auch die eigene Kraft, der eigene Glaube an das, was wir bewegen können. Natürlich macht Engagement die Gesellschaft stark, das ist klar. Aber wir haben diesen Slogan mal gemeinsam im BBE entwickelt und er hat uns alle seither beflügelt. Es ist eine tolle Sache zu spüren, man ist Teil von einem größeren Ganzen und es ist einfach schön zu sehen, was daraus entsteht.
Teil von einem größeren Ganzen, Frau Munsch, heißt, man ist Teil von mehr als 30 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland. Haben Sie darüber geforscht, inwiefern die Hilfsbereitschaft in den letzten Jahren zugenommen hat? Also ist da so eine Rakete auf einmal losgegangen? Also war das am Anfang so ein bisschen, ja, machen wir mal und dann kam da richtig Fahrt auf?
Über diese Zahlen habe ich nicht geforscht, sondern eher über das, was sich unter den Zahlen verbirgt, sozusagen. Und das Spannende ist ja, wenn wir gucken, also Frau Schaafs-Derich hat gerade gesagt, es ist ein tolles Gefühl, Teil von einem größeren Ganzen zu sein. Oder es ging auch darum, dass bürgerschaftliches Engagement heißt, Gesellschaft mitzugestalten, weil die ist ja nicht irgendwie da, diese Gesellschaft, die machen wir tagtäglich. Und die große Frage ist, wer darf denn hier eigentlich mitgestalten? Wer wird anerkannt als Mitgestalterin, als Teil? Und wer wird da einfach nicht gesehen? Und von wem wird, weil so hat auch dieser Diskurs ja damals unter Schröder angefangen, von wem wird gesagt, die räkeln sich doch einfach nur faul in ihrer Hängematte und wollen gar nicht mitgestalten. Also das ist ja wie so eine Art, kein Öko-Label, sondern ein bürgerschaftliches Engagement-Label, was die einen sich auf ihre Weste kleben können und die anderen, die aber vielleicht genauso sinnvolle Sachen machen, Menschen unterstützen, die können das nicht.
Und wer sind die einen, die sich das auf die Weste kleben können? Also wer engagiert sich und wer nicht so?
Das eine gute Möglichkeit, das zu gucken, ist mal der Freiwilligen-Survey. Die erheben das in regelmäßigen Abständen. Und das ist eigentlich, kann man fast nur sagen, krass, wenn man sich die Zahlen da anguckt, weil man sieht, da ist eine sehr große Kluft. Also repräsentiert in dem Engagement sind viel stärker jene, die Erwerbsarbeit haben, viel stärker jene, die gut verdienen, viel stärker jene, die die Chance haben, einen guten, höheren Schulabschluss zu haben, viel stärker aber auch Menschen in Westdeutschland statt in Ostdeutschland, viel mehr Menschen ohne einen sogenannten Migrationshintergrund. Also man kann sich fast jede hierarchische Kategorie angucken und sie spiegelt sich immer auch im bürgerschaftlichen Engagement wieder.
Würden Sie sagen, der Anspruch von vielen, dass sie dann sagen, bei uns kann wirklich jeder mitmachen, wird nicht eingelöst? Also es ist gar nicht so interkulturell und so durchmischt, wie es propagiert wird?
Ich würde erstmal beim Anspruch stehen bleiben. Das Spannende ist ja, dass wir diesen Anspruch haben. Der ist, also ich habe das noch nicht gemacht, das ist eine schöne Forschungsarbeit, mal sich diese ganzen Flyer, diese ganzen Reden mal anzugucken. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass eine zentrale Aussage, die da überall drin steht, ist, kommt her, engagiert euch, ihr werdet gebraucht. Alle mit euren ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, besonders in der Vielfalt. Und dann ist das noch so hübsch bunt gestaltet. Und dieser Anspruch, der ist unglaublich stark. Das Spannende ist nur, dieser Anspruch macht uns unglaublich blind, weil wir wirklich dran glauben, dass Anspruch und Realität ist wissenschaftlich ein schwieriges Wort, aber nehmen wir das mal, dass Anspruch und Realität das Gleiche ist. Also wir glauben daran, dass weil wir so gerne Menschen integrieren möchten, weil wir so unglaublich gerne vielfältig sein möchten, dass wir das auch sind.
Wenn wir auf die Motivation noch mal kurz wissenschaftlich gucken, bevor wir die Hörerinnen und Hörer dazu einladen, uns zu erzählen, wie durchmischt es denn bei Ihnen ist, in Ihren Vereinen und bei Ihrem Engagement. Wenn wir uns die Motivation angucken, was motiviert so viel ältere Menschen, sich zu engagieren? Frau Schaaf-Derichs.
Ja, ich glaube, da gibt es einen hohen Grad auch an Solidarisierung. Also wir haben ja mittlerweile, wenn man so will, zwei Altersgruppen, große Altersgruppen. Wir haben eine Hochaltrigkeit in der Gesellschaft erreicht, die ist legendär. Und wenn man dann wiederum sieht, also die nachberuflichen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind ja meist noch im Durchschnitt relativ fit und können viel beitragen, setzen sich im Übrigen, was auch jetzt durch viele Untersuchungen bestätigt wurde, für die eigene Familie nochmal ein. Also die eigenen Kinder, die eigenen Enkel, das alles spielt eine große Rolle. Oder wenn sie denn eben keine Familie haben, ist da oft ein großer Wunsch, sich in eine gesellschaftliche, in einen Zusammenhang zu bringen oder auch einfach gesellschaftlich mitwirken zu können. Also einen Beitrag zu leisten aus der Erfahrung auch, die ein Leben mit sich bringt.
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, wie wichtig sind Sie für unser Zusammenleben? Darüber sprechen wir heute bei Deutschlandfunk Kultur und freuen uns auf Ihre Anrufe oder Ihre Mails. Sind Sie ehrenamtlich engagiert und wenn ja, was machen Sie da? Und warum machen Sie es vor allen Dingen? Was gibt es Ihnen, sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft zu engagieren? 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, unsere Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und aus Uelzen kommt Markus Hofmeister. Schönen guten Morgen, Herr Hofmeister.
Schönen guten Morgen, ja. Ich habe da einiges beizutragen, Thema Ehrenamt vor allem, was wie man Ehrenamtliche ja überhaupt noch gewinnen soll. Also kurz Vorgeschichte, ich bin Diplom-Sozialpädagoge. Ich bin seit 8 Jahren bin ich im Vorstand vom Kreis Jugendring, vom örtlichen. Ich bin auch politisch ehrenamtlich tätig. Und was ich halt merke, ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, langfristig mit Ehrenamtlichen arbeiten zu können, also Ehrenamtliche gewinnen zu können für langfristige Zusammenarbeit, für Projekte, für kurze Sachen. Ja, okay, aber sonst ist es sehr, sehr schwierig. Also wir sind gerade, wie soll ich mal sagen, so am Kampf, überhaupt den Kreis Jugendring so aufrecht zu erhalten.
Erzählen Sie uns kurz, Herr Hofmeister, was der macht, der Kreis Jugendring? Worin besteht da Ihre Arbeit?
Der Kreis Jugendring ist die Dachorganisation für alles, was im Landkreis Uelzen an Jugendarbeit unterstützt werden kann. Mhm. Das heißt also, jeder, der irgendwas mit Jugendarbeit machen möchte, ob eine freie Gruppe oder auch im Jugendzentrum, die können zum Kreis Jugendring kommen und sagen, könnt ihr uns irgendwie beraten, unterstützen? Habt ihr vielleicht auch ein bisschen Spenden? Habt ihr vielleicht auch ein bisschen Geld für irgendwelche Projekte? So in dieser Richtung, grob gesagt, das ist so die Aufgabe. Den Kreis Jugendring gibt es seit den 50er Jahren ungefähr.
Und da suchen Sie Leute, die sagen, ja, wir sind da, wir erklären uns dafür zuständig oder fast als Fachleute und wir unterstützen Sie da.
Das müssen keine Fachleute sein, also beileibe nicht, im Gegenteil. Ich sag mal so, wir von dem Restvorstand, wir veraltern, sag ich mal, ganz platt weg. Und ich finde es zum Beispiel viel besser, wenn jetzt statt über 50-Jährige auch mal junge Leute kommen würden, weil es heißt der Kreis Jugendring, ja. Nur es ist wahnsinnig schwer, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Wenn man zu wenig Leute sind, dann geht es um Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Ja, das ist so die Situation. Ich habe.
Herr Hofmeister, danke, dass Sie uns erstmal diese Situation geschildert haben. Frau Munsch hat schon den Finger gehoben und würde gerne was dazu sagen.
Ja. Frau Munsch. Das eine ist natürlich vor dem Eindruck von gestern und Fridays for Future will ich schon ein bisschen dagegen halten, dass die Jugend an und für sich, die es ja sowieso so nicht gibt, sich nicht engagieren würde, sondern die Frage ist immer, wo und wie. Aber die Frage, die ich gern an sich stellen würde, ich höre da auch einen Kampf eines sozialen Projektes, was sagt, irgendwie ehrenamtlich kommen wir da nicht weiter. So, wir haben einfach nicht die Ressourcen, uns fehlt viel Kraft. Und da würde ich als Sozialpädagogin dann auch fragen, wie viel kann da Ehrenamt machen? Was ist wirklich der Job von Ehrenamtlichen? Und geht es nicht auch um eine staatliche Förderung? Muss da nicht an mancher Stelle auch Hauptamt dazu kommen? Also kann man sozusagen alles immer ehrenamtlich finanzieren?
Da kann ich direkt was dazu sagen. Es hängt ganz platt weg am Geld. Soweit ich informiert bin, gibt es in Süddeutschland, wo auch mehr Geld vorhanden ist, grob, gibt es Kreisjugendringe, die quasi hauptamtlich geführt werden. Und jetzt unsere Gegend ist halt wirtschaftlich, steht nicht so gut da. Mhm. Wir versuchen gerade auch ein bisschen mehr Zuschuss zu bekommen, etc. und so weiter. Also das ist so die Sache. Und ich finde das an und für sich auch würde es gut finden, wenn wir mehr machen könnten, auch als e.V., als unabhängiger eingetragener e.V., weil man dann ja auch vielleicht auch unabhängiger arbeiten kann.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hofmeister, geht es ja auch darum, dass Sie zwar junge Leute, also Sie finden ja Leute, die sich im Kreisjugendring engagieren, aber nicht mit der langen Verbindlichkeit, die Sie sich wünschen, richtig? Also die Dauer ist einfach nicht so, wie Sie sich das vorstellen.
Also ich gehe dem nach, was vorher gesagt worden ist. Also ich glaube, natürlich sind die Jugendlichen aktiv, jetzt auch gerade mit Klima und Fridays for Future, aber das sind eben solche Events, ja. Und für solche Situationen wie jetzt zum Beispiel beim Kreisjugendring, wo man dann irgendwelche langfristigen Projekte machen will, wie jetzt zum Beispiel, wir wollen versuchen, was mit digitalen Medien aufzubauen und so weiter und so fort. Da ist es vonnöten, dass man praktisch dann mit Leuten zusammenarbeiten kann, die dann auch länger mithalten können. Ja.
Frau Schaff-Derichs, was sagen Sie zu Markus Hofmeister?
Ja, da gibt es jetzt ein ganz entschiedenes sowohl als auch von mir. Also sowohl, glaube ich, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich als ehrenamtlicher Vorstand und Verein da nicht übernehmen. Also wir kennen das von allen Jugendorganisationen, dass es auch eine Generationsfrage ist. Also man fängt da meinetwegen ganz jung an und selber wird man älter und arbeitet ehrenamtlich und dann überholen einen irgendwie bestimmte Themen oder Aspekte. Ich will Ihnen da nichts Neues erzählen, aber ich glaube, der Vorschlag von Frau Munsch, also dann Richtung Professionalisierung zu gehen, könnte helfen. Das wäre ein Aspekt, den Sie ja, glaube ich, auch schon verfolgen. Das andere, was ich mich sehr gefragt habe, ist, also Jugendliche gewinnen ist immer eine Sache, also letzten Endes muss der Wurm dem Fisch schmecken beim Angeln. Also ich würde da ganz strikt mal so ein bisschen marketingmäßig rangehen und gucken, was haben denn die jungen Leute bei Ihnen, die offensichtlich in den Projekten ja sind, was haben die denn so für Vorstellungen, wie Sie sowas wie einen Kreisjugendring organisieren würden? Mit welchen Themen? Verstehen Sie? Also nochmal rangehen und wirklich ganz basal nachfragen, also was würde euch denn gefallen? Was würdet ihr denn machen? Mal eine kleine Umfrage machen. Also wir haben sowas gehabt hier wie Kiez-Reporterinnen. Das waren auch Jugendliche, die sind dann ausgerüstet mit langen Fragebögen, also mal rumgesaust, entweder in der eigenen Organisation oder eben auch mal in der Umgebung, dass man mal rauskriegt, also wo drückt der Schuh? Was wäre denn gerade hier spannend? Weil dann kommen Sie vielleicht auch nochmal da an diese Ebene von, was würden wir gerne gemeinsam rocken oder was würden wir gerne gemeinsam auf die Füße stellen? Ich glaube, das ist heute gerade an junge Menschen die Frage, die sich nicht so oft gestellt wird, die sich aber eigentlich stellen müsste. Also sie beteiligen und sie reinholen und da anfangen, wo vielleicht bei Ihnen der eigentliche Wunsch ist.
Genau, Frau Schaff-Derichs, das ist ja ein interessanter und wichtiger Aspekt, den Sie einbringen. Also wer engagierte Leute an sich binden will, der muss ja gute Bedingungen schaffen. Welche zum Beispiel? Also was ist eine gute Bedingung, um zum Beispiel im Kreis Jugendring oder bei irgendeinem anderen Ehrenamt mitzumachen?
Da hier würde ich jetzt ganz vorneweg den Mitspracheaspekt sehen, als dieses partizipative Element. Das ist das, was wir bei allen Jugendorganisationen jetzt ganz vordergründig sehen. Also das sozusagen ein Stück weit selbst entwickelt, regiert, will ich mal sagen, geschaffen werden kann. Natürlich dann auch wieder, wir hatten ja das Thema Demokratie und demokratische Strukturen schon mal kurz angesprochen, durchaus im Rahmen einer Vereinsstruktur. Gerade das lernt ein unheimlich, also auf wen muss ich achten, was hat der Vorstand für eine Funktion. Aber ich habe ganz viele junge Projekte begleitet, die dann auch sehr schön in den e.V. gegangen sind. Zum Beispiel die Schülerpaten hier in Berlin, die sind mittlerweile bundesweit gestreut. Und das ist eine Initiative von jungen Leuten gewesen, die das hervorragend gemeistert haben, die sich aber auch die professionellen Erfahrungen und Rahmenbedingungen dann herangeholt haben.
Herr Hofmeister, hat Ihnen das ein bisschen geholfen?
Ja, also nein. Also es ist ganz einfach so, ich stimme dem zu. Also ich hänge mit meinem Ende 50, ich hänge auch nicht an meinem Amt. Ja, also wenn jetzt jemand kommen würde mit 18, 19 oder jünger oder je nachdem sagen würde, hier, ich will das mitmachen, gerne.
Ja.
Ja. Es ist so die Sache, wo sich das, wir sind gerade am Zusammenarbeiten, natürlich auch mit dem Landesjugendring in Hannover. Wir bauen auch gerade eine Zusammenarbeit. Es gibt hier in der Nähe eine kleine Fachhochschule, da bauen wir auch eine Verbindung auf. Also ich denke mal, dieses Partizipative, das Demokratische, das ist ganz, ganz wichtig. Und
Und Sie sind offen dafür. Sie sind
ja
offen, andere
anzuhören. Wir müssen, wenn wir nicht offen sind, sind wir weg.
Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns von Ihrem Job erzählt haben, von Ihrem Ehrenamt beim Kreis Jugendring in Uelzen. Helga Lichtentäler aus Solingen, die ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie engagieren Sie sich, Frau Lichtentäler?
Ja, also mein Vorredner sprach ja von der Jugend und ich möchte was über die Senioren berichten. Und zwar, ich gehe einmal in der Woche in ein Seniorenheim in Solingen und sehe diese ausdruckslosen Gesichter dieser älteren Menschen, auch Gehbehinderte. Und ich war in Bonn vor einigen Monaten und stand am Straßenrand und dann kam auf einmal eine Fahrradrikscha vorbei mit Senioren drin. Und diese Leute, sie waren fröhlich und winkten. Und dann dachte ich, also das muss ich in Solingen haben. Also ich bin immer schon Einzelkämpferin gewesen und kämpfe jetzt im Moment für diese Rikscha und bin schon auf dem besten Wege. Was natürlich fehlt, ist das Geld. Und aber ich finde, diese Menschen, die sollen am Leben teilnehmen.
Wie kämpfen Sie um die Rikscha, Frau Lichtentäler?
Ja, die kämpfe ich. Also ich bin überall schon gewesen, beim Bürgermeister und habe allen Leuten erzählt, was ich vorhabe. Und nur, es ist immer schwer, auch im Ehrenamt und auch alleine zu kämpfen. Also dann wollte ich ein Konto einrichten. Ich dachte, wenn jemand was spenden will, das kann ich auch nicht als Alleinstehende. Vor allen Dingen denken die, dass ich vielleicht mit dem Geld abhaue oder irgendwas. Ich weiß es nicht.
Und zwar in der Rikscha.
Ja, genau.
Sie lassen sich fahren.
Ja, genau. Also insofern, ich bin aber auf dem besten Wege. Ich habe jetzt ein Förderprogramm ausfindig machen können vom Land Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Heimatcheck, heißt das. Und da kann ich also 2.000 Euro auch als Alleinkämpferin erhalten.
Klasse.
Ich habe einen Antrag gestellt und ich hoffe, dass Sie mir das gewähren. So geht es weiter.
Frau Schaft-Erichs, ja. Ist das genau der Punkt, also dass man sich Bündnispartner sucht und dass man so lange recherchiert, bis man zum Beispiel an solche Unterstützer gekommen ist, an solche Fördermittel?
Ja, genau. Ich glaube, Frau Lichtentäler, das ist genauso, wie man sich das bilderbuchhaft eigentlich vorstellt. Sie sind die Initiatorin, Sie sind die Pionierin, Sie möchten, dass das funktioniert. Und ich darf Ihnen sagen, ich glaube, Sie sind sogar in einem hervorragenden gesellschaftlichen Kreis, denn der heißt nämlich Radeln ohne Alter Deutschland. Sind Sie auf die schon mal gestoßen?
Ja, ich kenne dich auch. Ich habe schon wochenlang recherchiert. Ich weiß wirklich schon alles.
Okay.
Ich habe auch schon eine Rikscha. Ich habe also zwei Angebote von Rikschen. Eine, die sehr teuer ist, fast 10.000. Und eine andere, die etwas preiswerter ist. Und da bin ich jetzt im Moment in Verhandlungen mit denen, denn es dauert ja ein paar Wochen. Wenn wir jetzt in den Winter reingehen, dann ist das natürlich nicht mehr so interessant. Aber ich möchte diese Rikscha haben. Und dann sage ich Ihnen noch mein Lebensmotto. Einer wartet, dass die Welt sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Und das bin ich.
Was für ein schönes Motto und was für eine schöne Geschichte. Vielen Dank dafür, dass Sie uns die erzählt haben, Frau Lichtentäler. Und wir drücken die Daumen für die Rikscha. Frau Lichtentäler hat eine schöne Brücke gebaut, Frau Munsch, zur Frage, wie unterschiedlich oder auch in den Zahlen, lassen wir erstmal auf die Zahlen gucken, sich Männer und Frauen engagieren. Sind es mehr Männer als Frauen? Wie sieht das aus aktuell?
Also der Freiwilligen-Survey, der das für uns immer wieder erhebt, sieht auch bei Geschlechtern Unterschied. Mhm. Wobei die Frage ja immer ist, sind jetzt Männer anders als Frauen? Kann man das über so eine große Gruppe sagen? Da würde ich natürlich erstmal sagen, nein, es gibt unglaublich unterschiedliche Männer und unglaublich unterschiedliche Frauen. Aber dennoch ist die Frage, wie kommt diese Statistik zustande? Und ich habe dann, als ich Frau Lichtentäler zugehört habe, habe ich gedacht, da steckt so vieles drin. Weil die Frage ist ja, wer geht jetzt zum Amt? Wer geht redet mit dem Bürgermeister? Wer redet mit den Nachbarn? Wer redet im Verein? Und was entsteht daraus oder was entsteht daraus nicht? Und an diesem Beispiel kann man sich das unglaublich schön vorstellen, dass es bestimmte Menschen gibt, die wollen die Welt anpacken und die werden auch so gesehen und auf die wird auch so reagiert. Und andere Menschen, die genau die gleichen oder andere wirklich wichtige, wunderbare Ideen haben, genau die gleiche oder eine bessere Energie haben, aber die etwas anders reden vielleicht als ein Bürgermeister, die in ihrem Leben auch ganz früh gelernt haben, dass zum Bürgermeister gehe ich doch nicht, weil ich schon in der Schule gelernt habe, dass wenn ich etwas will, dann ist es doch verkehrt, dann stört's, dann mache ich das nicht richtig. Und das ist so der Moment, wo diese Statistiken dann entstehen, dass wir bestimmte Vorstellungen in der Gesellschaft haben, wie man Ideen präsentiert, wie man Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinnt. Und diese Ideen sind eher Ideen, die Mittelschicht verbreiten kann. Es sind eben oft auch männlichere Ideen sozusagen. Und wenn das alles zusammenkommt, wenn dann jemand mit einem Migrationsklischee noch dazu kommt, weil die Frage ist ja auch, was ist ein Migrationshintergrund? Aber die Klischees, die sind eindeutig. Dann könnte man ein schönes Experiment machen. Wem gelingt die Rikscha und wem gelingt sie nicht?
Ist es denn so, Frau Schafteris, dass Vereine, nehmen wir jetzt mal so einen Sportverein, da sind mehr Männer drin, habe ich jetzt gerade gelernt, als Frauen. Werden Vereine oder wären Ehrenämter auch anders geführt? Also haben Frauen eine andere Führungsstruktur oder Idee als Männer?
Also garantiert gibt es sehr individuelle Handschriften. Und ich finde, das ist eigentlich das zentrale Thema. Also wir sind heute, glaube ich, in einer sehr offenen Gesellschaft, wo wir so viele unterschiedliche Sozialisationswege und Entwicklungen alle bewerkstelligen. Das ist jeden Tag auch ein neuer Job. Das sehe ich selber auch als Leiterin einer Einrichtung. Wir stärken jetzt gerade Vereinsvorstände und sagen, in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen kann etwas sehr Bereicherndes, etwas sehr gegenseitig Ergänzendes sein. Und in der Tat ist es ja leider so, dass eher Männer sich dann vielleicht nonchalanter ein Vereinsvorstandsamt zutrauen. Ich würde hier die Frauen gerne ermuntern wollen, dass sie dieses im gleichen Maße für sich auch beanspruchen würden. Und interessanterweise, gerade im Sport, wird das jetzt auch bundesweit gerade gefördert. Also Frauen in die Vereinsvorstände, wir haben recherchiert, ist bundesweit ein Thema und scheint sehr, sehr gut zu gelingen und anzukommen.
Und nach Ihren Erfahrungen wird anders geführt? Also nehmen wir mal an, der Mann hat jetzt den Job. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Macht er es anders als Sie? Oder machen die es?
Ja, diese Gretchenfrage zu beantworten. Also ich glaube wirklich, es gibt große Unterschiede, vielleicht in der Frage der Hierarchisierung. Mhm. Wie stark arbeite ich über Hierarchien oder habe ich einen partnerschaftlicheren Stil? Aber da bin ich jetzt auch relativ zurückhaltend zu sagen, alle Männer, alle Frauen sind
ja
in den Klischees.
Ja, geschenkt.
Aber wir müssen, glaube ich, da besonders eine Sensibilität dafür entwickeln. Und ich finde, die Frauen müssen sich ein Stück weit auch emanzipieren und empowern an der Stelle.
Hören wir mal, was Ulrike Schulz aus Quedlinburg uns erzählt und wie sie sich empowert und engagiert. Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Ja, schönen guten Morgen. Und zwar bin ich seit 12 Jahren ungefähr im ambulanten Hospizdienst. Das ist im Unterschied zu den stationären Hospizen, wo die Menschen ihre letzte Lebenszeit unter würdigen Bedingungen verbringen, ist es so, dass wir in die Häuslichkeit gehen. Und zwar ist es ja jetzt immer öfter so, dass Menschen entlassen werden aus den Krankenhäusern mit diesem bösen Wort austherapiert. Mhm. Und die ja, die Angehörigen da von einem Tag zum anderen eben vor die Entscheidung gestellt werden, was mache ich jetzt? Nehme ich meinen Angehörigen jetzt in die Häuslichkeit? Kann ich das bewältigen? Oder muss ich ihn ins Pflegeheim geben? Und das ist eben ein Aspekt. Und wir im ambulanten Hospizdienst, wir sind etabliert an einer Klinik und kriegen auch vom Landeshospizverband eben unsere Gelder für zwei Koordinatoren, die auch die Schulungen machen über ein Jahr, wo eben sich Leute bewerben können. Oft sind sie schon im Rentenalter. Mhm. Aber es gibt auch welche, die noch arbeiten und die dann über ein Jahr in einem Kurssystem mit vielen Fragen und auch Dozenten und so geschult werden,
ja,
gesichert werden in allen Aspekten. Wie gehe ich mit Kranken um, mit Sterbenden, was sind die letzten Anzeichen und so weiter und so weiter, auch rechtliche Aspekte. Und diese Koordinatoren, die werden angefragt von den Leuten,
von
die
den Familien
Hilfe brauchen.
Ja. Mhm.
Und dann wird ein Ehrenamtlicher, also es ist dann ein Zertifikat als Hospizhelfer nach dieser Schulung, geht dann mit diesem Hospizhelfer in die Häuslichkeit, wird dort vorgestellt, werden einander vorgestellt und und dann...
Haben Sie denn, Frau Schulz, als Hospizhelferin auch schon gearbeitet oder sind Sie jetzt im Wesentlichen auch mit der Koordinierung?
Nein, ich bin jetzt mal nur übergangsweise als Koordinatorin, als Helferin, aber ich bin Hospizhelferin.
Ah ja, warum machen Sie das? Warum machen Sie das, Frau Schulz? Was gibt Ihnen dieses
Ehrenamt?
Ich habe
auf der Intensivstation gearbeitet, bin inzwischen fast 70 Jahre und habe die letzten Jahre sehr, wie soll ich sagen, gelitten unter den Umständen, in denen viele Menschen sterben müssen. Habe auch persönliche Erfahrungen und es ist mir ein Anliegen, das zu unterstützen, dass Menschen in der Häuslichkeit sterben können. Und das ist das Anliegen, dass wir unterstützen. Wir pflegen nicht, wir unterstützen. Wir stellen Verbindung zur Palliativversorgung dar. Wir unterstützen mit Pflegehilfen und so und sitzen dann dort auch am Bett und wenn die Angehörigen mal was zu tun haben oder so und beraten eben.
Mhm. Frau Schulz, ich würde gerne Frau Schaaf-Deris die Möglichkeit geben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ja, hallo Frau Schulz. Also das finde ich fantastisch, was Sie schildern. Ich finde, es ist geradezu vorbildlich auch, was offensichtlich hier dieses Hospiz aufgebaut hat. Wir reden immer davon, also dass wir humanitäre Werte eigentlich retten wollen oder dass gerade zum Ende des Lebens der Mensch in seiner Persönlichkeit und auch in seinen sensiblen Seiten wertgeschätzt werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das im Klinikalltag völlig anders erleben mussten. Und das, also es freut mich richtig zu hören, weil wir verfolgen so lange schon die Hospizbewegung. Die Idee, dass man eben tatsächlich als engagierte Bürgerin, engagierter Bürger einem anderen Menschen einen Teil der Schwernis des letzten Lebensabschnittes ja mit begleiten kann und auch für die Angehörigen da ist. Also wie wichtig ist das, dass jemand ein Stück vielleicht diese Bürde mitträgt? Und so wie Sie das Programm geschildert haben, klingt es sehr, sehr gut. Ich habe alles gehört, was zum Thema Selbstreflexion auch aufkommt. Das ist so wichtig, dass auch für Sie gesorgt ist. Denn man darf sich das, glaube ich, nicht zu einfach vorstellen, einen Sterbe- und sozusagen einen Ablebeprozess im weitesten Sinne begleiten zu können, heißt auch, immer wieder auch Nähe herzustellen, aber auch Distanz.
Mhm.
Also diese Dinge habe ich alle gehört.
Und es heißt auch, die eigenen Grenzen kennenzulernen,
ja,
Frau Munsch.
Ich würde noch eine andere Perspektive drauf sehen. Was wir in dem Beitrag sehr deutlich sehen, ist so dieses Spannungsverhältnis zwischen einer sehr ökonomisierten Pflege und dem Engagement. Das kann man, glaube ich, nicht auflösen. Man muss es aber sehr deutlich wahrnehmen. Und das hat ja Frau Schulz auch erzählt, jetzt in dem, wie das Engagement zustande gekommen ist. Nämlich, Sie haben es quasi, na schon, nicht ausgehalten. Sie haben es wahrscheinlich durchgehalten, aber Sie haben gelitten, haben Sie gesagt, unter den Umständen, wie Pflege in den Krankenhäusern erledigt werden muss. Und das hat ja nicht etwas damit zu tun, dass da nicht kompetente Einzelpersonen arbeiten müssen, sondern das hat etwas mit der Finanzierung, mit der Struktur zu tun. Und ich glaube, da wird es auch nochmal sehr deutlich, dass das nicht nur ein etwas Individuelles ist, also sie helfen einem einzelnen Menschen zu sterben, aber ihr Engagement ist auch irgendwie in gewisser Weise politisch.
Frau Schulz, vielen Dank, dass Sie uns von Ihrem Engagement erzählt haben und weiterhin viel Kraft. Der SPD-Recke Franz Müntefering hat gesagt, ein Ehrenamt ist besser als Aspirin und hilft gegen die Einsamkeit. Zustimmung, Frau Schaff-Deris?
Wenn es gut organisiert ist, ja.
Frau Munsch, was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, das ist doch ein Paradebeispiel für eine individualisierende Lösung. Es geht dir schlecht, kümmere dich. Du alleine hast dein Leben in der Hand.
Hören wir mal, was Ursula Nick dazu sagt. Sie ruft uns an aus Starnberg. Guten Morgen.
Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Frau Nick, fühlen Sie sich einsam und haben Sie deshalb ein Ehrenamt?
Also ich fühle mich nicht einsam und habe auch deshalb nicht dieses Ehrenamt.
Was für eins haben Sie?
Aber es ist schon so. Ich muss sagen, ich bin jetzt 70 Jahre alt und durch das Ehrenamt, ich mache das erst ein halbes Jahr. Ich bin hier, also ich muss dazu, ich sag mal dazu, ich bin hier in einer Grundschule in Starnberg und gebe erst bis Zweitklässlern mache Hausaufgabenbetreuung und auch Lesetraining. Mhm. Und zu diesem Spruch von dem Müntefering, also ich finde, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, was mir aber auf, und deswegen habe ich mich auch gemeldet bei Ihnen, was mir hier aufgefallen ist, dass das alles nicht sehr professionell gehandhabt wird mit den Ehrenamtlichen. Das heißt, ich spreche jetzt von mir, ich gehe einmal die Woche dorthin, gehe dahin, helfe den Kindern und gehe wieder weg. Hab aber zwischendurch gemerkt, nach ein paar Malen, dass ich natürlich, ich bin keine Pädagogin, habe das auch nie gelernt, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich Erstklässlern das Lesen beibringen kann oder sie unterstützen kann, dass sie lesen, besser lesen oder wie auch immer. Und ja, die, wie soll ich sagen, es ist zu wenig professionell und hier das Ehrenamt in Starnberg wird sehr gut organisiert.
Von wem?
Aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, Seminare dazu, also zu besuchen.
Ja. Von wem wird das organisiert, Frau Nick?
Das wird hier teilweise auch von der Caritas, glaube ich, organisiert. Mhm. Und es gibt hier auch ein Altenheim, das Ilse-Kubaschewski-Haus. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Die machen viele andere Sachen auch. Und das ist, finde ich, großartig. Wie gesagt, und da sind auch viele Ehrenamtliche, die auch schon in dieser Schule sind. Es gibt ja mehrere Grundschulen, aber in dieser Schule. Und die machen das schon seit Jahren und die machen das auch wunderbar. Nur die haben natürlich alle eigentlich keine Kenntnisse, wie es richtig geht. Es sind ja auch, das muss ich dazu sagen, auch Kinder dabei. Auch in der Hausaufgabenbetreuung vor allen Dingen ist mir das aufgefallen, die, wie soll ich sagen, dann auch nach 2 Minuten sagen, ihr habt jetzt keine Lust mehr und dies und jenes. Und das aufzufangen, ist ja auch, wäre ja dann auch meine Geschichte, um den Kindern da weiterzuhelfen. Und was ich jetzt privat, also für mich gemacht habe, ich habe mich dann kundig gemacht übers Internet. Da gibt es in München eine Stelle, die heißt Tatendrang. Und die unterstützt das mit kostenlosen Seminaren, auch für Ehrenamtliche, was Schulbetreuung und so weiter betrifft. Und da mache ich demnächst im Oktober 3 Seminare, Hausaufgabenbetreuung, Lesehilfe und so weiter.
Klasse. Wir lernen also durch Ursula Nick aus Starnberg, Frau Schaff-Deris, dass Eigeninitiative ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man sich zum Beispiel eine Fortbildung wünscht und wenn da nichts kommt.
Ja, toll. Also ich finde es klasse, Frau Nick, dass Sie die Tatendrang-Kollegen in München ausfindig gemacht haben. Das sind ganz, ganz liebe Kollegen, auch von uns. Genau das ist Bundesfreiwilligenagenturs Idee, Menschen, die sich engagieren, brauchen gute Rahmenbedingungen. Das ist mein alter Spruch. Und so habe ich es jetzt eben auch kommentiert. Wir brauchen quasi auch für Lesepatinnen wie Sie ein Angebot, wo Sie einen Austausch haben, wo Sie eine Fortbildung haben, wo Sie auch mal Antworten auf Fragen bekommen, die sich eben durch die Arbeit stellen. Meistens organisieren sich dann diese Lesepatinnen und Lesepaten, und das im Rahmen eines Verbandes oder eines Vereins, als Netzwerk. Das ist übrigens, also das wäre wirklich dringend zu empfehlen, finde ich, und toll, dass Sie diese Fortbildung machen, aber das müssen Sie dann wieder nach Starnberg zurücktragen, mit Verlaub. Das wäre wichtig.
Wie findet man ein Netzwerk? Das ist ja wahrscheinlich auch ganz wichtig.
Also wir haben gelernt, Aufrufe über Zeitungen oder über Medien überhaupt, das hat einen enormen Rücklauf. Also probieren Sie es einfach mal aus. Da würde ich mir tatsächlich auch ein bisschen Rückenstärkung aus Ihrer Sicht holen, damit Sie das jetzt nicht alleine erwischt. Aber da sind wir dann, glaube ich, auch, was ich nochmal zu Frau Munsch sagen wollte, weg von der individuellen Ebene. Ich denke, dass grundsätzlich eigentlich immer in diesem Zusammenhang von Organisationen und in Zusammenhang auch mit der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, viele Menschen wollen Lesepate werden. Also da lohnt sich ein Aufruf, glaube ich, sofort.
Unser Aufruf heißt, rufen Sie uns an, wenn Sie uns von Ihrem Ehrenamt erzählen möchten, so wie Ursula Nick aus Starnberg. Danke dafür, Frau Nick. Frau Munsch, es gab mal eine Weile, in der Sie untersucht haben, inwiefern Arbeitslose sich ehrenamtlich engagieren. Wie war damals das Ergebnis und wie hat sich das entwickelt?
Vielleicht erstmal zu der Entstehungsgeschichte. Eine Reaktion war diese Forschung zum einen auf die Diskussion Anfang der Jahrtausendwende, wo gesagt wurde, arbeitslose Menschen engagieren sich nicht, die liegen da faul in ihrer Hängematte. Und das andere war eine Reaktion auf die Zahlen, die sich letztlich nicht geändert haben, dass Menschen, die von Arbeitslosigkeit, Armut betroffen sind, im Engagement weniger repräsentiert sind als andere. Und wir wollten verstehen, woher kommt das? Und ich glaube, man kann das auf einen Punkt bringen und sagen, es ist nicht so, also zum einen muss man natürlich sagen, dass Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder von Armut oder niedrigem Bildungsabschluss, natürlich eine sehr, sehr heterogene Gruppe sind. Also es kann da schwierig verallgemeinernde Aussagen machen. Aber da sind unglaublich viele motivierte Menschen dabei, die etwas verändern wollen, die etwas machen wollen. So, dass ich sagen würde, ich würde es nicht individualisierend erklären, also nicht über die Menschen, die vermeintlich nicht wollen oder nicht können, sondern eher hingucken auf die engagierten Gruppen, die natürlich nicht ausgrenzen wollen, aber spannend ist, das habe ich in dieser Forschung von mir selber gelernt, dass Menschen sich doch, wenn sie sich engagieren, eher mit Gleichgesinnten engagieren, mit Menschen, die die Dinge einfach so anpacken, wie man sie auch anpacken wollte, die so ticken, wie man selber tickt. Und das führt dazu, dass Menschen, die etwas anders reden, etwas anders ticken, ganz schnell merken, hier bin ich irgendwie fehl am Platz, hier reden die irgendwie anders, als ich es gewohnt bin. Das ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Und dann bleibt man lieber still, fällt lieber nicht allzu sehr auf und kommt dann auch nicht wieder. Das heißt, es ist etwas sehr Feines, was kaum auffällt, weil die Person war ja da, sie hat ein freundliches Gesicht gemacht und hat meistens auch nicht wirklich darauf geantwortet, wenn man sie gefragt hat, wieso kommst du denn nicht mehr?
Was ist denn dran gewesen an diesem Argument mit der sozialen Hängematte? Oder nennen wir es mal so, die Leute, die Arbeitslosen waren zu bequem, sind zu bequem, sich zu engagieren.
Also nach Bequemlichkeit haben wir nicht gefragt, aber wir haben sie auch nicht gefunden. Sondern das, was wir gefunden haben in der Studie, waren sehr engagierte Menschen, Menschen, die wollten. Also ein Beispiel zum Beispiel war das von einem jungen Mann. Ich glaube, diese Art Mensch kennen wir alle. So einer, der immer mit anpackt, der, wenn es ein Fest gibt, ist ja früh da und hilft aufpacken. Und wenn abends alle gegangen sind, kehrt er nochmal zusammen oder macht mal den DJ. Und er war einer von mehreren auf einer Stadtteilversammlung. Das Spannende war, auf dieser Versammlung waren so hälftig Menschen mit Erwerbsarbeit und Menschen ohne. Und geredet haben damals aber nur jene, die Erwerbsarbeit hatten. Und dieser junge Mann, mit dem habe ich später mich unterhalten, und der hat gemeint, da konnte er nichts sagen. Und das heißt nicht, dass er nichts zu sagen hatte, dass er nicht motiviert war, sondern dass die Art und Weise des Redens in dieser Versammlung so war, dass er da das Gefühl hat, nein, wenn ich hier rede, dann passt das nicht.
Er hat sich nicht getraut, weil das auf einem anderen Level war als der, den er wiederum gewohnt ist.
Na, wenn Sie sagen, er hat sich nicht getraut, ist wieder der junge Mann schuld. Ne, das ist wieder das ist sozusagen die Frage, worauf schauen wir.
Nee, das kann man ja mal schuldfrei sehen. Also man kann ja die Ursache angucken und sagen, da reden Leute in einer Tonart, die mir nicht geläufig ist. Also halte ich mich zurück, weil ich ängstlich bin oder weil ich denke, ach du lieber Gott, die sind ja alle viel schlauer als ich. Das kennt ja jeder von uns.
Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist etwas, das kenne ich auch sehr gut. Das, glaube ich, eben kennen wir alle. Dass sozusagen die Tonart dazu führt, dass man denkt, ich singe irgendwie anders. Ja. Ich bringe hier die Musik durcheinander. Und wenn wir dann nicht in einer Position sind, das ist zum Beispiel auch, wenn man auf sich selber guckt, lernt man oft ganz viel. Was ich merke ist, seit ich Professorin bin, traue ich mich dann auch viel eher in einer anderen Tonart zu singen, weil mir die Gesellschaft permanent signalisiert, ich hätte etwas zu sagen und das sei ja irgendwie wichtig. Mhm. Aber nicht alle Menschen sind Professorinnen und andere Menschen kriegen eher gespiegelt sozusagen, sie hatten wenig zu sagen und sind dann still. Und genau, die Tonart macht das leise sozusagen.
Nun möchte ich, Frau Schaff-Derichs, bei diesem holzschnittartigen Beispiel bleiben, Arbeitslose und Berufstätige. Also ich sage jetzt mal, Berufstätige haben doch viel weniger Zeit für ein ehrenamtliches Engagement als Arbeitslose. Man würde ja vermuten, die haben Zeit, weil sie einfach keine Arbeit finden. Und es müsste ja ein Heer von Menschen geben, die dann sagen, ich melde mich bei Frau Schaff-Derichs, der Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin, und hebe andauernd meine Hand und sage, ich mache mit. Ist das so?
Ein entschiedenes Jein. Also wir haben hier zwei Entwicklungen. Das eine ist, wir haben auch ein bisschen eine Art Praxisforschung zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin gemacht, als es darum ging, was ist eigentlich mit Menschen, die aus einer Erwerbslosigkeit zu uns kamen in die Freiwilligenagentur und sich orientiert haben, was können sie ehrenamtlich tun? Und da gab es also doch einen Befund, es ist sehr schambesetzt. Ab dem Moment, wo sozusagen Erwerbslosigkeit ein, ich sag mal, länger andauernder Zustand als 2-3 Monate ist, ging regelrecht die Kraft, das Gefühl der Verbundenheit mit Gesellschaft offensichtlich zurück bei den Menschen. Und sie haben sich auch nicht mehr so angesprochen gefühlt. Also das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und wir haben viele gehabt, die kamen präventiv, bevor ihre Erwerbslosigkeit durch absehbare Umstände sozusagen eintrat, kamen die zu uns und haben gesagt, also um Gottes Willen, bloß nicht das Loch fallen. Und was mache ich denn jetzt? Und dann hatte aber schon das Engagement sozusagen eine Ersatzfunktion. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir eben bei den erwerbstätigen Menschen, das sagt im Übrigen auch der Freiwilligensurvey, gerade in der Mitte der Jahre, also wenn die sogenannte Familienphase, die Berufsaufbauphase, all das so richtig zeitlich zu Buche schlägt, wo ich eigentlich mich kaum noch drehen und wenden kann vor lauter To-dos und Aufgaben, dann engagiere ich mich auch am meisten. Weil dann ist nämlich die Kita dran, die sagt, hallo, wer fährt hier die Kinder und wer schmiert die Stullen und wer kümmert sich um dies und jenes. Also quasi ist das Engagement immer auch ein Aspekt der Fülle von Aufgaben, die sich mir stellen. Wir sagen zwar freiwilliges Engagement, das ist auch richtig und das ist auch eine gute Entscheidung, das so zu nennen, aber manchmal ist es doch auch Mut zur Lücke. Ja? Also ich springe da ein, wo gerade jemand gebraucht wird und jetzt kann ich halt, ich bin noch fit. Seien wir doch mal ehrlich, auch wenn ich im höheren Lebensalter mich noch mal für ein Bürgerengagement entscheide, muss ich das ja durchaus auch in Verbindung setzen mit meinen persönlichen gesundheitlichen und sozialen Befindlichkeiten. Also ich muss ganz genau überlegen. Dafür übrigens versuchen wir auch da zu sein als Freiwilligenagenturen, dass wir ein wenig unterstützen bei solchen Entscheidungsprozessen. Mhm. Also es passieren viele Dinge, die nicht immer unbedingt gleich so passig erscheinen.
Natürlich ist auch die Frage, inwiefern ist das Ehrenamt oder wird das Ehrenamt zu einem Wirtschaftsfaktor? Gudrun Beiswenger aus Stuttgart schreibt dazu, in sehr vielen Bereichen ist das Ehrenamt eine kostengünstige Möglichkeit, einen Wirtschaftsfaktor am Laufen zu halten. Das hört man natürlich nicht gern, weil so manche Hilfe ohne Ehrenamtliche nicht mehr geleistet werden könnte. Aber mit dem Ehrenamt ist es wie mit den Tafeln. Es ist ein Symptom unserer Gesellschaft. In unserer reichen Gesellschaft müssen Almosen verteilt werden, weil es Armut Armut trotz Reichtum gibt. Ehrenamt braucht eine Gesellschaft, die sich über den Zaun gegenseitig hilft, also nachbarschaftlich mit Herz und Verstehen, wie ich dir, so du mir. Alles andere ist unglaubwürdig und hat mit Ehre nichts zu tun, höchstens mit amtlich. Danke dafür, Gudrun Beiswenger aus Stuttgart. Und wir hören uns mal die Meinung von Gertrud Werder aus Norden an. Guten Morgen, Frau Werder.
Ja, guten Morgen. Ich finde das gut, was da gerade gelaufen ist und dass auch Kritik kommt. Und ich habe hohe Achtung vor allen Ehrenamtlichen, das möchte ich dazu sagen. Aber ich möchte eigentlich, dass die Ehrenamtlichen das mal hinschmeißen, damit unsere Regierung mal wieder Verantwortung übernimmt. Denn die setzen Flughäfen in Sand, die Banken können betrügen und lügen und die Bundesbürger werden immer zur Kasse gebeten und immer nicht die Reichen. Die Reichen verstecken ihr Geld in Cum-Ex-Geschäften. Da sind mutige Journalisten, die das aufklären, aber es wird keine Millionärsteuer, es wird keine Finanztransaktionssteuer, es wird nichts gemacht. Sie erhöhen sich die Diäten und die Leute, die 40 Jahre gearbeitet haben, können nicht von ihrer Händearbeit leben, haben ihre Angehörigen zum Teil noch gepflegt und sollen dann noch ehrenamtlich irgendwas machen. Ich finde, dass die Regierung endlich mal Verantwortung übernehmen muss.
Mhm. Frau Werder, man hört Ihre Empörung aus Ihrer Stimme.
Ja, ich will auch stinkfühlen.
Ja, schön, dass Sie die Wut rauslassen bei uns. Die Frage ist natürlich gut. Man kann damit ein Zeichen setzen, wenn jetzt alle Ehrenämtler aufhören zu arbeiten.
Natürlich.
Ne? Was würde dann passieren, Frau Schaft-Erichs? Wird hier alles zusammenbrechen?
Ziemlich viel, das würde ich schon behaupten. Wir hatten das auch schon mal in Gedanken erwogen, als es darum ging, schlicht Aufwandsentschädigungen anzuheben, wenn man sich mal klar macht, also welche Risiken ehrenamtliche Freiwillige eingehen bei dem, was sie tun tagtäglich. Und also wir haben deswegen auch gefordert, also Versicherungsschutz, Beteiligung, Mitsprache. Und eben, ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Werder, dass Sie diese politische Dimension von Engagement ansprechen. Das ist nicht irgendwie das tapfere Helferlein von gegenüber. Das ist wirklich ja, Politik durch Polis, durch die Menschen in dieser Gesellschaft, die mitwirken und auch mitwirken wollen. Ich sag mal, Bürgerengagement hat aus meiner Sicht immer einen Eigensinn. Also wir müssen dranbleiben und sagen, wir sehen bestimmte Dinge auch aus einer ganz eigenen Perspektive. Und oft legt ja gerade Zivilgesellschaft den Finger in die gesellschaftlichen Probleme, in die Wunde, wenn man so will. Und dann erst wird reagiert. Also machen wir uns nichts vor. Ganz viele Bewegungen, ganz viele Dinge, die von unten gekommen sind, wie es so schön heißt, sind ja dann erst eigentlich von Politik wahrgenommen worden. Also wir brauchen jetzt nur die Zeitung aufschlagen, dann haben wir lebendige Beispiele überall.
Also Sie würden sagen, der Staat würde ohne freiwilliges Ehrenamt überhaupt nicht funktionieren. Das wird zusammenbrechen.
Ich glaube, dass das Bürgerengagement eine notwendige Regenerationskraft ist, die der Staat braucht. Also Staat hat auch jetzt im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 gesagt, also das habe ich vielfach hinterher gehört, ohne Ehrenamtliche hätten wir das überhaupt nicht geschafft. Und es waren spontan Engagierte, die dann geströmt sind. Das ist so und das ist ein Eingeständnis. Ich glaube, das muss einfach nochmal klargelegt werden. Zivilgesellschaft und Staat können gemeinsam etwas tun, aber dann müssen wir natürlich auch die sogenannte Augenhöhe im Dialog wieder hinkriegen.
Ja, aber wir alle sind natürlich Staat. Also das jetzt alles auf die Politik abzuschieben und zu sagen, lass die mal machen, finde ich jetzt auch ein bisschen naiv, weil wir alle diese Gesellschaft bilden und man kann da jetzt einfach mal ein Zeichen setzen, kann sagen, wir machen mal eine Woche nicht des bürgerschaftlichen Engagements, sondern wir machen nichts. Dann hat man das Zeichen gesetzt, aber da muss es ja irgendwie weitergehen. Frau Munsch, wie ordnen Sie das ein? Also was würde so ein Protest zum Beispiel mal bringen?
Also es verweist ja auf die grundlegende Ambivalenz, die wir im bürgerschaftlichen Engagement drin haben. Einerseits ist es ja wunderbar, also es wird ja gerade auch vielfach gesagt, dass sich Menschen auf diese Weise engagieren. Andererseits ist es aber eben die Frage, brauchen wir hier nicht zum Teil eben wirklich doch hauptamtliches, professionelles Engagement, auch bei der Frage, die wir vorher hatten, nach Hausaufgaben. Also wenn wir wollen, dass alle Kinder gleiche Chancen haben, braucht es da nicht doch eine Ausbildung, um das ist? Das hat die Hörerin ja sehr gut erkannt. Aber man kann das ja auch nicht so laufen lassen und nichts tun. Also es lässt sich nicht so schnell auflösen. Und die Frage ist eben auch, was meinen wir mit bürgerschaftliches Engagement? Ist es das Einspringen dort, wo es sonst nicht geht? Oder ist es das Verweisen, das Politische, das Protestieren darauf, dass es so mit den Strukturen nicht weitergeht? Also dass man Strukturen verändern muss, ne? Also was wir vorher mit der Hörerin hatten, die sich in der Hospizbewegung engagiert. Also brauchen wir eine Umverteilung, um mehr Gelder zu haben für professionelle Pflege, um Pflegekräfte angemessen entlohnen zu können. Also gehen wir auf die Straße oder sitzen wir an den Betten, sozusagen.
Frau Werder, auf den Tisch hauen ist das eine. Was würden Sie denn jetzt an Forderungen damit verbinden, wenn Sie auf den Tisch gehauen haben?
Also ich würde zuerst mal sagen, das habe ich heute in meiner Tageszeitung gelesen, dass die Überhangsmandate immer mehr werden, dass wir immer mehr Politiker bezahlen müssen und dass sie da auch nichts dran machen und dass wir die Rechten jetzt auch noch bezahlen müssen. Das ist ja auch, weil die Leute unzufrieden sind, was ich auch verstehen kann. Aber ich würde die Rechten nicht wählen. Und zum Beispiel bin ich mit Attac und ich bin auch bei Amnesty und wir schreiben Briefe dahin und ich mache schon was. Aber ich denke gerade Attac, wir waren auf der Straße, wir haben gegen die Kriege protestiert, wir haben gegen diese Banken protestiert, die einfach betrügen dürfen und die Bürger müssen das bezahlen. Und was ist daraus geworden? Sie haben Attac die Gemeinnützigkeit weggenommen und sie haben den Rechten Gemeinnützigkeit gegeben. Und ich denke, da muss die Politik noch viel machen. Das geht einfach nicht, dass die Leute, die auf der Straße gehen, und das hat uns auch jemand, wenn wir in der Friedensbewegung gegen die Kriege auf der Straße waren, haben die uns auch gesagt, ihr macht auch eine Gemeinnützigkeit, dass ihr darauf hinweist, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Waffenlobby ein- und ausgeht im Bundestag. Und ich war bei Friedens, wir waren in Emmen, in der Volkshochschule sind viele Vorträge von Journalisten, die in Kriegsgebieten waren, was da läuft und wie unsere Regierung an Waffenlieferungen beteiligt ist, das macht einen wütend. Und ich denke, das muss geändert werden und da muss mehr Druck auf die Regierung, so wie die Leute jetzt auf die Straße gehen mit diesen Umweltsachen und ich habe hohe Achtung vor der kleinen Schwedin, die da angefangen hat und dass die Leute jetzt aufmerksam werden und es geht nur mit Druck. Natürlich sehe ich ein, dass auch ehrenamtlich was gemacht werden muss, aber die Regierung übernimmt für mich zu wenig Verantwortung und das muss sich ändern.
Dankeschön für diese klare Position aus Norden. Gertrud Werder, vielen Dank. Und wir gehen nach Kiel zu Dieter Graf. Guten Morgen, Herr Graf.
Guten Morgen.
Wie engagieren Sie sich, wenn Sie sich denn engagieren als Ehrenamtler?
Ja, ich bin ein bisschen handwerklich begabt und habe überlegt, was ich als Gegenleistung tun kann, dass meine Eltern, als ich noch berufstätig war, lange von der AWO in ihrer Gemeinde betreut wurden, weil ich weit weg war. Und als ich dann nicht mehr berufstätig war, meine Eltern dann nur noch kurz lebten, habe ich mir überlegt, wie kann ich das wiedergeben, was kann ich zurückgeben und habe mich hier in Kiel engagiert bei der AWO, die einen Dienst eingerichtet hat für Heimwerker für Senioren, die also dann körperlich bestimmte Sachen nicht mehr können, zu schwer oder es auch handwerklich nicht können. Und da springen wir ein. Wir sind vier Männer aus verschiedenen Professionen, kein beruflicher Handwerker dabei. Und wir werden engagiert oder wir werden eingesetzt von der AWO, wenn sich Senioren melden, dass sie Kleinigkeiten im Haushalt zu tun haben, dass wir dann Kontakt aufnehmen, dahin fahren und das erledigen.
Also Sie tun das aus Dankbarkeit dafür, dass die AWO sich wiederum um ihre Eltern damals gekümmert hat?
Das war sozusagen der Auslöser, aber es war auch von mir eine Überlegung, ich habe jetzt keinen 8-Stunden-Tag mehr, was kann ich sinnvoll damit anfangen, um anderen auch zu helfen? Also unabhängig von der Frage meiner Eltern, aber doch. Das war der Auslöser.
Nun haben Sie ja gerade Frau Werder aus Norden gehört, die sich darüber aufgeregt hat, dass so viele Ehrenamtler sich engagieren und dass die Politik sich da im Grunde genommen einen schlanken Fuß macht. Haben Sie das Gefühl, dass diese Kritik berechtigt ist? Also, dass sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gesehen, dass Ehrenamt zu so einem Billigjob werden kann?
Also, vor dieser Meinung der Dame vor mir, alle Hochachtung, sie hat das absolut richtig ausgedrückt. Wobei die Kritik an der Untätigkeit des Staates und der ungleichgewichtigen Handlung des Staates völlig berechtigt ist. Heißt aber nicht, dass wir nicht in unserer Umgebung in Bereichen helfen können, wo es ganz einfach von der Gemeinschaft, von der Mitmenschlichkeit eine Hilfe ist, die gerade in meinem Fall, in unserem Fall, sicherlich nicht vom Staat organisiert werden kann. Dafür habe ich jetzt Verständnis. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht in der Gemeinschaft etwas für unsere Mitbürger tun können, wenn wir dazu in der Lage sind, wenn wir Lust dazu haben, wenn wir Zeit dazu haben und wenn wir einsehen, dass wir anderen Leute Freude machen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv.
Das ist, Frau Munsch, auch genau der Punkt, den Sie ganz am Anfang der Sendung angesprochen haben. Wir müssen dazu in der Lage sein und es sind viele Leute dazu in der Lage, nämlich so der Mittelstand ist dazu in der Lage, ne?
Ich finde, das ist ein ganz wunderschönes Beispiel. Ich finde, das ist auch eine der Formen, wo ich sagen würde, das hat jetzt mit Mittelstand gar nichts mehr zu tun, sondern das sind ja Fähigkeiten, die ganz unterschiedliche Menschen haben.
Ja, sie müssen es sich aber leisten können.
Ja.
Hm. Frau Schafft-Erichs.
Ich finde, dass das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit meines eigenen Handelns, also das finde ich ganz wichtig, dass wir da nochmal Herrn Graf auch einfach danken, weil ich glaube, dass das oft passiert ja, das Bürgerengagement im Kleinteiligen und auch aus dem eigenen Erlebnis heraus, dass man ein Verständnis hat dafür, was es heißt, hochbetagt zu sein und in einer Einrichtung zu leben. Und dann freut man sich über jeden, der da einfach ein Stück weit unterstützt. Also irgendwo, glaube ich, ist dann auch das, was Staat machen könnte, im positivsten Sinne, das hat auch Grenzen. Das müssen wir, glaube ich, auch mal verstehen. Und das, was Zivilgesellschaft als Teil des Ganzen machen kann, und wir leben in der Demokratie, wir können das tun, wir haben ein Recht auf Engagement, das, finde ich, ist dann eben dieser Aspekt, der uns eigentlich beflügelt, hier mitzutun.
Die Mitmenschlichkeit finde ich auch toll, Herr Graf, dass Sie das angesprochen haben. Dennoch möchte ich noch einmal zu diesem Aspekt schlanker Fuß kommen. Gibt es, Frau Schafft-Erichs, inzwischen so eine Grauzone sogar zwischen Ehrenamt und bezahlter Arbeit? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also es gibt oft den Wunsch von Menschen, die erstmal über das Ehrenamt anfragen, auch in den Agenturen, der Freiwilligenagentur, nach bezahlter Arbeit. Und ich glaube, das ist gerade in den Zeiten, als diese Arbeitsmarktinstrumente so gefördert wurden, Ein-Euro-Job und so weiter, da ist es also richtig so ein bisschen uns auch aus der Hand gerutscht. Dann wurde plötzlich zurückgerechnet, was gibt mir das jetzt auf die Stunde, wo ich dachte, um Gottes Willen, das darf bitte kein Stundenlohn jetzt sein, über den wir reden. Es ist wirklich eine Art Aufwandsentschädigung. In dem Fall ist es ja sogar ein sozusagen eine Finanzierung von einem eben Arbeitsmarktverhältnis eines zweiten oder dritten Arbeitsmarktes. Also da ist, glaube ich, eine Menge aus dem Blick gerutscht. Und wir achten jetzt immer sehr drauf, wenn wir denn über Bürgerengagement sprechen, dass es durchaus sowas gibt. Ich habe es gesagt, Versicherungsschutz und Auslagenersatz. Aber dass es eben auch tatsächlich eine freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit in dieser Art und Qualität ist.
Herr Graf, vielen Dank für Ihren Anruf aus Kiel.
Vielleicht noch einen Aspekt,
ja,
weil Ihre Dame gerade von in Einrichtungen sprach. Wir helfen in der Hauptsache älteren Menschen, die zu Hause in ihrer Wohnung noch alleine leben. Mhm. Also wir erhalten deren Selbstständigkeit zum eigenverantwortlichen Leben, weil wir ihnen helfen können, Kleinigkeiten zu erledigen, für die heutzutage kein Handwerker mehr ins Haus kommt.
Wir sind beeindruckt von dem, was Sie da tun, Herr Graf.
Vielen Dank.
Grüßen Sie die drei Jungs, die da mit Ihnen zusammenarbeiten.
Noch vier. Danke. Werde ich tun. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Und die nächste Anruferin kommt aus Schwandorf und heißt Christa, boah, ich bin so schäl ohne Brille, Christa Rita Mollink. Schönen guten Morgen, Frau Rita Mollink.
Ja, guten Morgen und grüß Gott, wenn wir sagen in Bayern.
Grüß Gott.
Ja, danke, dass ich noch dran komme. Ja. Also ich bin Arbeit durch die Freiwilligenagentur. Habe ich mich da gemeldet, weil das steht ja immer drin in dem Wochenblatt. Und ich bin auch Lesepatin, will ich nur kurz ansprechen, in der Schule nur einmal in der Woche. Und es ist auch so schön, mit den Kindern zu lesen, dass halt das besser klappt. Und ich bin ehrenamtlich tätig bei Asylanten. Also ich helfe deutschen Familien, deutschen Kindern wie Ausländer, aber zurzeit ist halt das Aktuelle, mit in der Gemeinschaftsunterkunft, wo viele Familien dort sind und wo man die Kinder betreuen und die Mütter lernen Deutsch. Und das ist so was Schönes, das gibt mir so viel. Ich bin 74 Jahre alt, bin da mit dem Radl unterwegs von dieser Einrichtung zur anderen. Also ich bin oft kaputt, aber solange ich das kann, solange ich gesund bin, helfe ich. Das kann nicht sein. Kinder ist unser höchstes Gut. Das, was wir da aufbauen, was wir reingeben, für mich ist Kindheit wie ein Grundstock von einem Haus. wie fest und wie breit und wie stabil wird der Keller gebaut. Und dann wird drauf gebaut, mehr oder weniger Stockwerke. Und wenn da unten was nicht stimmt, kann das, wo man drauf baut, alles einstürzen. Mhm. Bloß darf man ihn Gott nicht vergessen. Wissen Sie was, ich krieg so viel mit, aber ich werde auch angefeindet. Neulich am Marktplatz in Schwanders geht mich ein Mann an. Was ich für eine bin, wie ich unserer Gesellschaft schade, meine Enkelkinder werden mich mal verfluchen, weil ich den Asylanten so helfe, weil ich denen alles reinschiebe, das mache ich nicht. Aber ich helfe den Kindern. Für mich gibt es keine fremden Kinder. Hm. Für mich ist ein Kind, weil ich eine schwere Kindheit gehabt habe. Ich hätte mir das gewünscht, dass ich mehr Hilfe gehabt hätte, meine Familie, meine Mama, mit 4 Kindern alleine und damals nach dem Krieg. Es war so schlimm. Aber das ist so was Schönes. Und noch was, den Vorrednern will ich danken. Die Frau von Amnesty International und der Mann auch, wirklich. Und manche sagen oft, ich kann das nicht, wie du zugehst auf Leute, kannst reden und kannst helfen. Ich war 16 Jahre Familienpflegerin von der Caritas, von einer Familie zur anderen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn du gar nichts, jeder kann was, oft wollen sie nicht. Wenn du gar nichts kannst, du kannst beten. Ich bin ein Christ, ich bin raus von der Kirche.
Frau Rita Malink, bevor Sie uns...
Stopp.
Ja. Ich muss jetzt hier einschreiten, weil mir dieser Mann auf dem Marktplatz von Schwandorf natürlich nicht aus dem Kopf geht. Ja. Hat sich daraus ein Gespräch entwickelt oder hat er Sie nur beschimpft und ist dann weitergegangen?
Nein, ich kenne den, weil der geht da zur Tafel, kriegt da was.
Okay.
Also ich kenne den schon länger und er kennt mich da auch und er hat sich erkundigt über mich. Also ich sage Ihnen das, aber ich bin immer ruhiger geworden. Ich kenne mich sogar nicht.
Ja.
Ich habe gesagt, Sie können sagen zu mir, was Sie wollen. Und ich helfe trotzdem den Kindern. Ich helfe den Kindern, lass mir das nicht nehmen.
Ja. Frau Schafteris, ist das eine, jetzt sage ich mal, eine Art des Sozialneids? Also der eine geht zur Tafel und sagt, ich kriege nicht mehr genug, weil die anderen ja von Menschen wie Frau Rita Malink, nämlich die Asylbewerber oder die Asylanten, oder die Flüchtlinge oder wie immer wir sie nennen und wer immer es ist, weil die auch was kriegen? Also kriegen Sie sowas mit? Gibt es das häufiger?
Ich würde es nicht Sozialneid nennen. Ich glaube, dahinter stecken schlicht Ängste und auch vielleicht eine Sorge um sich selbst, die sich jetzt so manifestiert hat, dass man einfach den Blick für die anderen und für das andere in der Gesellschaft nicht mehr öffnen kann. Also wir leben in globalisierten Zeiten. Wir leben in einem Land, das Migration erlebt. Ich finde, Frau Rita Malink beschreibt es sehr klar und deutlich. Also finde ich toll, wenn Sie sagen, die Kinder sind unsere Zukunft. Ja, würde ich dreimal unterstreichen, weil wenn wir da jetzt nicht investieren, dann ist das Haus quasi nicht gut im Stand. Und das ist aber eine Botschaft, die sich nicht an alle Menschen so herangetragen hat. Und ich glaube, wie gesagt, Neid vielleicht weniger. Es ist vor allem eine Selbstsorge und eine Angst, dass etwas wegrutschen könnte, was das eigene Gleichgewicht, das mühsam Erworbene bedrohen könnte.
Mhm. Frau Rita Malink, was haben Sie bisher erlebt, wenn Sie es denn getan haben, wenn Sie ausländische Familien eingeladen haben, selber aktiv zu werden und selbst mitzumachen, bei einer Lesepatenschaft oder weiß der Teufel bei wem?
Es ist bei vielen nicht erwünscht, sogar bei meiner eigenen Verwandtschaft. Sogar bei meiner eigenen Verwandtschaft, wie ich denen helfe. Also das ist...
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wenn Sie ausländische Familien einladen und sagen, mach du doch auch mal mit, mach du doch mit beim Ehrenamt. Was erleben Sie da oder machen Sie das gar nicht erst?
Doch, das sage ich auch, aber das machen sie nicht, das können sie nicht. Und wenn ich, wissen Sie, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, aber ich muss sagen, das bleibt uns. Ich darf keine Muslim einladen mit Kopftuch, das ist mir verboten worden, ich bin in Miete. Bloß, dass sie es wissen.
Aha.
Ich darf das nicht, weil das ist nicht erwünscht. Also ich zahle meine Miete und alles ist ja klar und haben wir ordentlich, denke ich. Ne? Aber dann muss ich wissen, dass die nicht zu Hause sind, dass ich die mal einlade.
Ja.
Kinder habe ich schon eingeladen, die haben noch kein Kopftuch, ne? Das kennt man nicht. Ne? Also, und wissen Sie,
Frau Rita Malink, das ist so ein wichtiger Punkt, dass die Frau Munsch die Möglichkeit haben muss, darauf zu antworten. Frau Munsch, das ist ja auch etwas, worüber Sie geforscht haben.
Ich finde, also möchte Ihnen erstmal sehr danken für dieses Beispiel. Und ich finde, was hier so deutlich wird, ist, wie im ganz Kleinen eben auch politisch Wechsel, also das Politische steckt sozusagen. Also man könnte ja sagen, das, was sie hier tun, ach, sie lernen da ein paar Kinder Deutsch, das ist so was Kleines. aber sie tun das in der Öffentlichkeit. Und das ist so, was wir so theoretisch immer sagen, ist das bürgerschaftliche Engagement ist etwas Besonderes, weil es öffentlich wird. Und in diesem Beispiel wird deutlich, was das heißt, nämlich sie haben damit so etwas gemacht wie eine Demonstration. Also sie sind nicht auf eine Demonstration gegangen, aber sie stehen öffentlich dafür ein, dass sie sagen, dass sie zeigen, durch ihr Tun, das sind Kinder wie andere auch. Sie sagen, es gibt keine fremden Kinder. Mhm. Und das entfaltet so eine Wirksamkeit, dass sie auf dem Markt angesprochen werden. Also das finde ich in dem Beispiel ganz, ganz wichtig, weil das
leider
ist ja
nicht nur angesprochen, sondern beschimpft für dieses Engagement.
Ja, sie haben etwas in dem Mann ausgelöst, weil sie wirklich auch mit ihrer Tätigkeit etwas verändern. Und wenn ich das dann richtig verstanden habe, dass es Vermieter gibt, die nicht wollen, dass Menschen mit Kopftuch nach Hause kommen, das macht ja unglaublich nachdenklich, in welcher Gesellschaft wir leben. Und dann, ja, dann sieht man, was für eine Sprengkraft das einfach hat. Die andere Frage ist ja die, sozusagen, sie engagieren sich für Geflüchtete. Die Frage ist, was geben Menschen zurück? Ich glaube, das wurde vielfach gesagt, dass Menschen gleich was zurückgeben müssen. Da bin ich, wenn man angekommen ist, hat man vielleicht auch erstmal anderes zu tun und muss erstmal sich zurechtfinden, hat viele, viele Sorgen, wie es der zurückgebliebenen Familie geht. Aber die spannende Frage ist ja auch bei der Frage, in welcher Gesellschaft leben wir, wie nehmen wir Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund wahr als Engagierte?
Und grenzen wir sie aus? Grenzen wir sie bewusst aus? Das ist ja die Frage. Werden sie ausgegrenzt beim Ehrenamt?
Und ja, und das, also zum einen die Statistik legt uns nahe, dass es da nicht ganz die gleichen Chancen gibt, sich zu engagieren. Und die Frage ist aber auch, wie wird dieser komische Migrationshintergrund in dieser Debatte gesehen? Und ich habe das Gefühl, dass Menschen mit diesem Hintergrund immer auf diesen Hintergrund oder so oft auf diesen Hintergrund festgezucht werden, dass man ihnen sagt, oh, das ist ja so gut, dass sie sich engagieren, weil wir brauchen da Hintergrundmenschen. Und da frage ich mich immer, sind das nicht ganz oft auch Menschen, die hier geboren sind und die etwas können, also zum Beispiel wie vorher der Herr handwerken oder lesen oder Menschen beim Sterben helfen oder bei allen anderen wichtigen Tätigkeiten, ist es nicht vielleicht langsam an der Zeit, dass dieser Hintergrund überhaupt keine Rolle mehr spielt? Also nicht, wenn ich frisch geflüchtet bin, aber wenn ich hier aufgewachsen bin.
Fragt Chantal Munsch, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Siegen, die heute zu Gast ist, gemeinsam mit Carola Schaff-Deris, der Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin, weil wir über das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement sprechen, von dem uns Christa Rita Morlink sehr, sehr eindrucksvoll erzählt hat. Vielen Dank dafür nach Schwandorf. Guten Morgen, Frau Leuchter.
Ja, moin in die Runde.
Moin, aus Hamburg rufen Sie
ja,
an.
Ja, genau. Ich wollte kurz noch was zu den Vorrednern sagen. Also Sie sprachen ja Sozialneid auch an und ich empfinde es so, dass die Menschen sehr egoistisch einfach sind. Also auch wenn der Mensch zur Tafel gehen muss und in der Not ist, kann er doch der anderen Person sozusagen die Freude lassen, sich um andere zu kümmern. Also soziales Engagement wird immer so als was Besonderes hervorgehoben. Es sollte doch was Natürliches sein. Ja. Und das macht mich oft sehr traurig und finde ich auch sehr bedenklich. Also dass das Gefühl und das Mitmenschliche für andere so wenig Beachtung findet, dass immer viel über Geld und Wirtschaft und diese Dinge geredet wird. Aber Soziales ist sozusagen, als wäre das was Besonderes. Ist es scheinbar heutzutage auch leider. Aber,
wobei die 30 Millionen Ehrenamtlichen das auch schon wieder widerlegen. Und das ist das Positive an dieser Nachricht. Ne?
Ja, und ich tue das auch. Ja. Also ich habe mich auch früher schon, weil es mein Beruf hergegeben hat, als Lehrerin mich immer um Kinder gekümmert und tue das auch heute noch. Aber ich habe auch in meiner Nachbarschaft eben beobachtet, viele einsame ältere Menschen, auch Menschen, die scheinbar unter beginnender Demenz leiden. und habe mich da einfach so immer gekümmert. Ich habe die besucht und ich habe auch einen Hund. Und wenn ich den Hund mitbrachte, war die Freude dann noch größer. Und dann habe ich auch erfahren, dass man eine Ausbildung machen kann. Also dass man über zum Beispiel die Johanniter oder andere Einrichtungen eben schauen kann, dass man sozusagen so ein Zertifikat bekommt, was ja oft auch gebraucht wird, wenn man zum Beispiel ins Seniorenheim geht, weil meine eine Nachbarin ist dort jetzt. Mhm. Und ja, und ich gehe dorthin und besuche die Menschen und denke auch, das könnten ja auch meine Großeltern sein oder wie auch immer. Ja, es bringt mir viel Freude und dem Hund gefällt es auch. Und wir gehen dann spazieren am Rollator. Schön. Oder
schön,
mal raus
Sie,
zum Kaffee trinken und die Menschen blühen auf.
Und Sie
uns
auch.
Uns macht das sehr viel Freude und wir machen das so im Team.
Frau Leuchter, vielen Dank dafür, dass Sie uns das erzählt haben. Ich glaube, das motiviert auch viele andere, es Ihnen gleich zu tun oder einfach nochmal zu gucken, wie man so im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten handeln und aktiv werden kann. Vielen Dank nach Hamburg. Und in Thüringen wartet Stefan Hedrich. Guten Morgen, Herr Hedrich.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
Welchen Aspekt möchten Sie mit einbringen?
Ja, das wurde jetzt bis gerade ein bisschen vom Staat abgelenkt. Und ich engagiere mich auch schon seit über 30 Jahren ehrenamtlich. Und was mir so ein bisschen fehlt, und das wirkt auch der Nachwuchsgewinnung in meinen Augen so ein bisschen entgegen, sind die Rahmenbedingungen, die vom Staat her kommen. Mhm. Ich bin im Hauptberuf Steuerberater und berate auch viele Ehrenamtliche. Und gerade die gemeinnützigen Organisationen, die sich um Dinge kümmern, die wirklich vom Staat vernachlässigt werden, die werden mit Bürokratie so überfrachtet, dass die jungen Leute gar keine Lust mehr haben, diese Sachen zu machen.
Weil es ihnen so schwer gemacht wird.
Genau, weil so viele bürokratische Hürden eingebaut werden oder aufrechterhalten werden, die dazu führen, dass die keine Lust mehr haben.
Und da wünschen Sie sich weniger Bürokratie, damit mehr Engagement stattfinden kann?
Genau, zum Beispiel.
Frau Schaft-Erich, wie realistisch ist das, dass man sagt, Leute, entspannt euch mal, ein bisschen weniger Bürokratie tut's auch?
Da gab es einige Versuche, dass sogenannte Kiezkassen ermöglicht wurden, also kleines Geld für den direkten Zugriff. Aber das ist ein schmaler Grat, sage ich jetzt mal, wenn der Staat Bürgerinnen und Bürgern freien Zugriff auf Gelder gibt. Wir sind jetzt in dem Bereich Bürgerhaushalte in einem interessanten Bereich. Also was können Kommunen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern sozusagen an Entwicklung im Finanzsektor, das sind auch kleinere Beträge, aber immerhin sind sie, die nicht gesetzlich vorgegeben sind, gemeinsam ausloten und steuern. Aber ich gebe Ihnen natürlich in der Sache recht, Herr Hedrich. Also wenn man zum Beispiel ein Projekt beantragt, kommt man aus der Bürokratie nicht heraus. Man kommt tief hinein und da braucht es dann ganz viel Beratung und Unterstützung. Also das ist oft etwas, wenn ich so in meine Landschaft schaue, projektgetragene Arbeit zu machen, heißt auch also sehr gut gerüstet zu sein in der ganzen steuerlichen und aber auch in der Abwicklungsfrage.
Und wo würden Sie ansetzen, Herr Hedrich?
Na, ich würde zum Beispiel, es geht los mit GEMA, wenn man Veranstaltungen macht und muss man natürlich auch GEMA bezahlen. Mhm. Und selbst Veranstaltungen, die ohne Eintritt laufen, muss der Verein nicht nur, dass er dann auch die Bands oder was er da einlädt, vielleicht bezahlen, sondern man muss auch noch GEMA dafür bezahlen. Aber auf der anderen Seite generiert man überhaupt keine Einnahmen, weil man die Veranstaltung kostenlos macht.
GEMA ist fällig, sobald Musik gespielt wird. Das muss man vielleicht mal kurz erklären.
Genau, sobald Musik gespielt wird. Ja. Oder auch die Sachen, die gegenüber dem Finanzamt gemacht werden müssen. Also die Schatzmeister, die haben wirklich eine Verantwortung, die nicht jeder übernehmen möchte in der Frage.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Appell aus Thüringen. Den lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Wir gucken gleich auch noch mal in die Zukunft. Und ich finde, weniger Bürokratie gehört immer zur Zukunft. Dankeschön, Steffen Hedrich. Und als letzte Anruferin heute schaffen wir noch Sabine Wert. Sie ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Wert.
Hallo, Frau Steinhaus.
Was möchten Sie uns sagen am Schluss der Sendung?
Also am Auf jeden Fall möchte ich mal Carola Schaft-Erichs für ihre jahrelange unendliche Einsatzbereitschaft bedanken, nicht bedanken. Das ist nämlich etwas, was immer wieder, finde ich, zu kurz kommt. Diejenigen, die in Leitungsfunktionen, in Vereinen, in Organisationen sind, die loben immer ihre Ehrenamtlichen, ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber sie selber kriegen ganz wenig davon. Und deshalb, Carola, ganz, ganz herzlichen Dank jetzt einfach mal an dich. Tolle Zusammenarbeit seit vielen Jahren.
Liebe Sabine, ich danke dir ganz herzlich, auf diesem Äther so zuzurufen. Das ist ganz toll.
Frau Wert, waren Sie dabei, als Ihre Freundin oder Kollegin oder Bekannte die Verdienstmedaille der Bundesrepublik bekommen hat?
Nee, da war ich gerade nicht im Lande, aber wir feiern genug andere wundervolle Anlässe miteinander. Worum es mir jetzt aber bei mir bei diesem Anruf noch geht, ist, bei der Berliner Tafel sind 2700 Ehrenamtliche. Davon alleine 1600 bei unseren 45 Ausgabestellen von Leib und Seele. Und davon wiederum sind mindestens die Hälfte selbstbedürftig. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Lanze brechen dafür, dass Ehrenamt zumindest bei Tafeln, und das ist bundesweit so, nun wirklich nicht nur eine Frage des Mittelstands ist. Mhm. Was mir da viel mehr auffällt, ist zum einen, bei der Berliner Tafel haben wir zum Beispiel 47% Männeranteil. Das ist für ein soziales Projekt extrem hoch und da danke ich auch allen Männern. Und die sagen das eben nicht, dass sie das machen, weil sie da Kisten schleppen und Auto fahren dürfen, sondern weil es einfach eine überzeugende Sache ist. Und wir sind bei Tafeln 60.000 bürgerschaftlich engagierte Menschen im ganzen Land. Und das ist eine super Sache. Und da sind ganz gemischte Menschen unterschiedlicher Bildung, unterschiedlicher Herkunft. Wir haben also auch durchaus einige Muslime und muslimische Männer bei unseren in unseren Ausgabestellen. Also die stehen in den Kirchen, Gemeinden, in den Kirchen, geben an bedürftige Lebensmittel aus und haben selbst einen Migrationshintergrund. Und das finde ich total toll. Und das wollte ich einfach auch mal sagen, egal was, welche Studien so ergeben, der praktische Alltag sieht manchmal dann doch noch ein wenig anders aus und ich bin sehr glücklich und auch sehr stolz drauf, dass wir so eine bunte Mischung an Ehrenamtlichen haben.
Und wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das am Schluss der Sendung auch nochmal klargestellt haben, Frau Wert, weil das, glaube ich, wirklich wichtig ist, Frau Munsch zu sehen, das ist ja auch immer wieder Ihr Ansatz, es also grenzt niemanden aus, versucht wirklich das Ideal zu erreichen, dass alle mitmachen können im Ehrenamt. Welche Allianzen müssen so geschmiedet werden, damit das in der Zukunft noch ein bisschen besser funktioniert? Danke, Frau Wert.
Gerne.
Ich denke, also zum einen stimme ich Frau Wert zu, also es gibt sehr wohl und die sind sehr wichtig, diese Orte, an denen das mit der Mischung gelingt. Und die Allianzen brauchen wir für die Orte, an denen es nicht gelingt. Und ich habe da vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einem Menschen, der auch versucht, Engagement zu fördern und meinte, uns gelingt es nicht. Und die Menschen, die wir dann ansprechen, die so ein Migrationslabel tragen, die fragen uns dann immer, sind da nur Deutsche? Und das ist so der Schritt sozusagen, ne, zu, um nicht die eine Muslima zu sein, die dann dafür herhalten muss, dass andere sagen, ja, und wir haben sie ja hier.
Nicht die Quotenmuslime.
Genau, sondern dafür, um wirklich eine Mischung herzukriegen, dazu brauchen wir, glaube ich, Allianzen und eine sehr starke, einen sehr starken Willen. Und wenn ich jetzt so heute gucke, wir sehen ja immer auch die Namen der Anrufer und Anruferinnen, dann denke ich, da müssen wir auch noch an uns arbeiten. Welches Signal haben wir gesendet, damit eigentlich fast nur Menschen mit, also so mit deutschen Namen, weiß ja man nicht, was, das, was für Geschichten und Familiengeschichten dahinter stehen. Aber das schien mir doch relativ homogen. Also wir haben da gute Ansätze, aber auch einen langen Weg.
Aber ich finde, wir haben auch ein starkes Signal gesendet und dafür danke ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und die sich von die uns von ihrem Engagement erzählt haben. Danke vor allen Dingen an Carola Schaft-Erichs, Geschäftsführerin der Bundesfreiwilligenagentur Berlin. Mrs. Ehrenamt hätten wir sie nennen wollen. Und Dankeschön auch an Chantal Munsch, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Siegen, dass Sie uns das Ganze auch nochmal aus wissenschaftlicher Sicht erzählt haben. Und viel Glück und viel Vertrauen in das, was Sie tun in Ihrem Ehrenamt. Danke.